Ja, es ist eine lange Geschichte. Also die letzten Monate im Grunde genommen ist ein ständiger Marathon bei Behörden, bei allen möglichen Organisationen und aber auch eben bei privaten Spendern, die im Grunde genommen Teil meiner Familie mit finanziell unterstützen. Also es ist sozusagen etwas, eine Tages- oder eigentlich mittlerweile eine Art Lebensaufgabe geworden, meine Familie irgendwie hier zu unterhalten.
Wenn wir von Familie reden, kannst du uns mal sagen, sozusagen, wie deine Familie aussieht und wie eure Situation ist?
Ja, also erstmal muss ich richtigstellen, meine Frau ist keine Syrerin. Das ist
Also.
ganz wichtig, denn zum Beispiel das humanitäre Aufnahmeprogramm der Bundesregierung, die 20.000 Syrerinnen und Syrern, denen ja die Aufnahme in Deutschland ermöglicht, das richtet sich eben an Syrerinnen. Also da müssen die sozusagen die syrische Staatsbürgerschaft besitzen. In Syrien gibt es aber ganz viele Gruppen und meine Familie gehört sozusagen zu den Palästinensern. Und Palästinenser haben eigentlich in dieser ganzen Gemengelage einen besonderen Status. Die sind nämlich eigentlich schon Geflüchtete. Also sie haben in Syrien nur Aufenthaltspapiere als Geflüchtete und sind jetzt durch den Bürgerkrieg, der eigentlich mittlerweile ein ja, internationaler Krieg ist, sind sie halt zu doppelten Geflüchteten geworden. Das ist eine Sonderrolle. Und ja, ich habe im Grunde genommen seit 2011 ist der Konflikt ganz nah an uns herangetreten. Und einen Teil der Familie konnten wir ja nach Europa holen über alle möglichen Wege. Und dann gab es für uns 2015 die Möglichkeit, auch einen weiteren Teil der Familie, und da geht's jetzt um das konkrete Problem hier, legal nach Deutschland zu holen. Denn neben diesem Bundeskontingent der 20.000 haben einige Bundesländer auch ein Landeskontingent eröffnet, um halt Menschen aus Syrien ja, nach Deutschland zu holen. Und da konnten wir im Grunde genommen zwei Schwägerinnen oder Schwestern meiner Frau nach Deutschland bekommen, aber auch nur, weil sie in Syrien mit Syrern verheiratet sind und dadurch syrische Staatsbürgerschaft bekommen haben und damit für das Programm im Grunde genommen, ja, das Programm hat auf sie zugetroffen. Allerdings muss man fairerweise dazu sagen, es können auch andere Menschen über das Programm kommen, weil, und da liegt jetzt der Hase im Pfeffer begraben, die Kosten eben auf Privatpersonen abgewälzt wird und der Staat eigentlich, abgesehen in Sachsen-Anhalt, da werden die Krankenversicherungskosten übernommen. Das ist ein wichtiger Punkt, weil das ohne so eine Übernahme ist im Grunde genommen ein privater Aufenthalt überhaupt nicht kalkulierbar, weil bricht sich mit einem Bein, ist man mit 20.000, 25.000 Euro schnell dabei. Also wie gesagt, Krankenversicherungskosten übernommen, aber alles andere liegt eben auf privaten Schultern.
Wie kommt das zustande? Was heißt sozusagen diese private Verquickung?
Im Grunde genommen gibt es im Aufenthaltsgesetz gibt es einen Paragraphen 23 Absatz 1, da können Geflüchtete oder Menschen aus dem Bürgerkriegsland nach Deutschland aufgenommen werden. Und das ist mit einer Kannbestimmung verknüpft, dass eine Verpflichtungserklärung vorliegen muss, die eben dazu dient, die Kosten des Lebensunterhaltes zu sichern. Aus dieser Kannbestimmung ist mit den Erlassen von Sachsen-Anhalt und einigen anderen Bundesländern eine Mussbestimmung geworden. Also das heißt, es muss eine Übernahme der Kosten muss vorliegen. Das ist dann die sogenannte Verpflichtungserklärung. Und im Grunde genommen haben wir diese für meine Schwägerin ausgestellt. Da ich selber als Teilzeitangestellter an der Universität, der eine eigene fünfköpfige Familie zu versorgen hat, gar nicht die finanziellen Mittel habe, um nochmal fünf weitere Personen, waren es am Ende, zu versorgen, habe ich glücklicherweise Menschen gefunden, die sich bereit erklärt haben, diese Verpflichtung einzugehen. Und das ist etwas, wo ich nochmal danken muss, weil das ist im Grunde ein Risiko, was bleibt. Denn letztendlich der sich Verpflichtende, ja, der ist halt gesetzlich dazu dann eben verpflichtet, alles, was an Kosten anfällt, zu übernehmen.
Wie läuft denn sowas praktisch? Also wenn du sagst, ihr habt zwei weitere Schwestern deiner Frau aufgenommen, du bist dann quasi für die beiden oder ihr seid als Bürgen da. Was ist denn das sozusagen in dem Ablauf dessen, was dafür nötig ist?
Also im Grunde genommen, wir haben sozusagen Meine Frau ist die Hauptbürgerin, weil das Programm sich eben an Familienmitglieder gerichtet hat. Und dann haben wir eben noch die finanziellen Bürger im Hintergrund, die halt dankenswerterweise ihren Namen gegeben haben und auch mit kleinen Beträgen uns am Anfang finanziell unterstützt haben. Und das ist ein, ja, es ist eigentlich ein Verwaltungsakt. Man geht zur Ausländerbehörde, beantragt die Verpflichtungserklärung oder die Prüfung, dann wird die finanzielle Bonität geprüft und wenn das in Ordnung ist, dann geht das ganz schnell. Dann bekommt man innerhalb von 2 bis 3 Wochen einen Termin in der Botschaft. In unserem Fall war das in Beirut. Das ist das sozusagen bei, was interessant ist, sobald eine private Übernahme der Kosten da ist, dann bekommt man ganz schnell einen Termin bei der Botschaft, während die ganzen Familienzusammenführungen der Leute, die sozusagen hier sind, Asyl bekommen haben oder Flüchtlingseigenschaftenanerkennung, dass die teilweise bis zum Jahr warten müssen, um einen Termin zu bekommen. Also man sieht eben, wie so, ja, wie die Wichtigkeit, wie es halt gewichtet ist. Weil in unserem Fall entstehen halt dem Staat weiter keine Kosten. Dann gibt es ein Einreisevisum, das ist 3 Monate gültig. Dann kümmert man sich um Flug und alles, also alles privat. Und dann können sie einreisen, sind dann hier und dann geht man zur Ausländerbehörde, beantragt dann den Aufenthaltsstatus. Und den bekommt man dann für 2 Jahre erstmal und aber muss eben alles sozusagen selber tragen.
Jetzt hast du Beirut gesagt. Die geografisch geschulten Menschen unter uns wissen, dass Beirut nicht in Syrien liegt, sondern im Libanon. Warum läuft das sozusagen über diesen zweiten Staat?
Na, weil in Syrien gerade keine deutsche Botschaft mehr auf hat und sozusagen die Nachbarstaaten die Arbeit der deutschen Botschaft, die in Syrien war, übernommen haben. Und aufgrund des Drucks, es sind in Libanon an die 2 Millionen Geflüchtete, davon kommen natürlich nicht alle nach Deutschland, aber viele haben eben Familienzusammenführung beantragt. Sozusagen die Aufgabe liegt dann in Beirut.
Jetzt hat sozusagen die Familie deiner Frau, deine Familie hat Glück gehabt, dass diese Beziehung besteht und dass ihr euch hier darum gekümmert habt und die private Bürgschaft für den Aufenthalt übernommen habt. Das klingt erstmal nach Happy End im gewissen Sinne. Jetzt hast du schon angedeutet, die finanziellen Kräfte, um das leisten zu können für die Menschen, die inzwischen hergekommen sind aus eurer Familie, die sind enorm. Was hat denn das für Alltagsauswirkungen? Wie sieht denn das aus für die Leute, die jetzt hier sind und für deine Familie?
Na, das ist im Grunde so ein bisschen das Paradox, was hier stattfindet. Wenn Menschen, die kommen ja, nach Europa kommt man ja nicht einfach, das sieht man ja täglich, aber sozusagen Menschen, die ja Schmuggler bezahlen, die eine Überfahrt übers Meer auf sich nehmen, die ein hohes Risiko haben, die ganzen Grenzen zu überwinden, Leib und Leben riskieren, wenn die es einmal geschafft haben nach Deutschland im Speziellen, dann steht ihnen der Zugang zum Sozialsystem offen. Die werden sozusagen dann aufgenommen, bekommen Wohnraum finanziert, Sprachkurse, Kindergarten und so weiter. Wohingegen eben die Menschen, die über diese Verpflichtungserklärung kommen, das eben nicht gegeben ist. Die haben ja sozusagen keinerlei Zugänge, keinerlei Unterstützung, weil eben alles privat abgefedert wird. Und bei der Verpflichtungserklärung wird im Grunde genommen die werden die Kosten zum Lebensunterhalt berechnet, das heißt Wohnraum und eben Verpflegung, Nahrungsmittel. Aber dann kommt das, wenn jetzt, wie in unserem Fall, meine Schwägerin mit ihren Kindern kommen, die Kinder sollten relativ schnell, oder das war zumindest mein Anspruch, in den Kindergarten gehen, um die Sprache zu lernen, weil die sind 5 Jahre alt beide, die kommen sozusagen auch in diesem Jahr jetzt in die Schule. Und das war sozusagen alles letztes Jahr, womit das begonnen hat. Und dann kommen natürlich Kosten des Kindergartens dazu und die Essensversorgung. Dann wollen die Kinder natürlich, brauchen auch Kleidung, wollen wir mit einer Fahrt in den Kindergarten teilnehmen. Also es sind sozusagen viel mehr Kosten, die dann noch im Hintergrund aufwarten, die gar nicht mitberechnet werden. Dann meine Schwägerin, Sprachkurs, wird eben nicht finanziert, müssen wir also mitfinanzieren. Das ist eben das, was ich so ein bisschen ankreide bei dieser Verpflichtung. Es ist eben diese Hierarchie der Migration, die Sigmund Baumann schon benannt hat, dass eben die Wohlhabenden und Eliten, die haben die Freizügigkeit, wohingegen eben dieses Programm, das richtet sich eigentlich eher an Wohlhabende. Wir sind keine Wohlhabenden, wir haben halt das Glück, jemanden gefunden zu haben, aber eben meine Familie kann überleben, das ist gesichert. Man schränkt sich dann halt weiter ein, aber eben Schritte zur notwendigen Integration, Sprache, Kindergarten und so weiter, das ist durch so ein, also das ist eben nicht gegeben, das muss man dann irgendwie über andere Wege stemmen und das habe ich eben dann relativ schnell erkannt, dass ich das nicht allein leisten kann, deswegen ja, das Eingestehen meiner eigenen Hilflosigkeit und das Öffentlichmachen eines Spendenaufrufes.
Mhm. Jetzt ist, trink ruhig einen Schluck, kein Problem. Jetzt klingt das so, ne? Eure Familie ist jetzt zehnköpfig. Geldmangel bedeutet nicht nur sozusagen die Grundversorgung herzustellen, plus das, was eben bedeuten würde, am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen, sondern es heißt auch Unterkunft. Ne? Du wirst sicherlich nicht ohne weiteres zwei oder drei Wohnungen bereitstellen können. Ihr lebt alle in einer Wohnung, seitdem Sie hier sind, oder?
Ja, so das, da gibt es jetzt auch neue Entwicklungen. Im Grunde genommen haben wir seit Februar letzten Jahres bis Dezember in einer Wohnung gelebt und eben zu zehnt in einer Dreiraumwohnung. Das ist über den Sommer aushaltbar, weil man viel draußen ist.
Klingt eher nach Sozialexperiment.
Das ist es, weil also nicht so sehr, wenn die Erwachsenen, die können sich aus dem Weg gehen, aber wenn 3-, 5- und 6-jährige Kinder aufeinander kommen, das ist halt, da ist halt immer was los, sage ich mal. Und zum Glück haben wir sehr tolerante Nachbarn gehabt, die auch mal den Lautstärke-Pegel ausgehalten haben. Aber und da bin ich eben auch total dankbar für die Menschen, die uns unterstützen. Wir haben es mittlerweile geschafft, ja, die Verwandten in eigene Wohnungen zu bringen. Also die sind sozusagen jetzt seit Dezember haben sie eigenen Wohnraum und bis auf einen Schwager, der wohnt noch bei mir. Das löst sich aber jetzt auch in den nächsten Tagen. Sind sie sozusagen, haben sie eigene Wohnung spendenfinanziert.
Mhm. Du redest von Spenden, du hast jetzt schon gesagt, mit quasi einem Federstrich ist der Anspruch auf Sozialleistungen von staatlicher Seite eigentlich vergeben, nämlich in dem Moment, wo ihr das als Privatinitiative signalisiert habt. Wie sieht denn das auf Ämtern aus? Also ich meine, die Realität ist ja eine, die heißt, ich versorge so und so viele Menschen und dann, je nachdem, was man an Einkommen hat, kriegt man im Zweifel Unterstützung vom Staat. Wie waren deine Versuche dieser Regelung, die, wie du sagtest, eher auf Wohlhabende abzielt und besser verdienende? Wie war der Umgang damit bislang?
Ja, ich habe natürlich versucht, alle möglichen Stellen zu untersuchen oder zu schauen, wo ich Geld herbekommen kann. Und da sind alle Türen und Tore zu. Also es ist tatsächlich so. Und das ist aber auch eine Sonderkonstellation, die wir haben. Also wir haben ja sozusagen finanzkräftige Bürger im Hintergrund, die für uns ihren Namen gegeben haben, mit meinem Versprechen, dass sie keinerlei weiteren Probleme da und dadurch haben werden. Und wir haben einen Sozialstaat, das heißt, wenn jetzt die Leistungsfähigkeit von nicht gegeben wäre, dann würde der Sozialstaat einspringen und würde auch zahlen. Nur in unserem Fall können wir Leistung beantragen, das ist jederzeit machbar, nur werden die dann den Bürgern in Rechnung gestellt. Und es gibt in Halle schon einige Fälle, wo im Grunde genommen Personen über eine Bürgschaft oder Verpflichtungserklärung hergekommen sind, haben dann Asyl beantragt, was das gute Recht ist, auch Asyl zu beantragen, haben eine Statusänderung bekommen, sind dann zum Jobcenter und nach einem Jahr kam dann die Rechnung des Jobcenters an den Bürgern, weil eben die Verpflichtungserklärung im Hintergrund noch besteht. So ist zumindest die Auffassung des Landes Sachsen-Anhalt. Es gibt andere Bundesländer, die sagen, mit einer Statusänderung, also Anerkennung der Flüchtlingseigenschaften, erlischt so eine Verpflichtungserklärung. In Sachsen-Anhalt ist das leider nicht der Fall und die Ausländerbehörde Halle hält sich eben an die Direktive des Innenministeriums und deswegen sind wir immer noch weiter außen vor.
Und angewiesen auf Spenden. Der Spendenaufruf, den du gestartet hast, richtet sich an Freunde, Bekannte und Kollegen. Wir reden jetzt im Radio drüber, das heißt, die Menge derjenigen, die wir ansprechen können, ist etwas größer. Kannst du mal sagen, sozusagen, wofür diese Spenden tatsächlich benötigt werden würden und wie das im Zweifel abläuft? Also wie ihr, wie eure Familie an diese Spenden kommt?
Also im Grunde genommen muss ich noch etwas dazu fügen. Also ich habe natürlich auch, das ist als Strategie haben wir dann auch die Flüchtlingseigenschaften angestrebt, die Anerkennung und das haben wir jetzt auch bekommen, was uns aber eben nicht von der Verpflichtung entbindet und deswegen gilt dieses Ganze noch bis Juli nächsten Jahres, sind wir sozusagen irgendwie darauf angewiesen, privat zu finanzieren und bei so einem Spendenaufruf war am Anfang das Spendenaufkommen hoch, das hat gereicht, um noch, ich habe meine Schwägerin in 2 Etappen geholt, also erst im Februar, dann nochmal im Juni. Das erste Spendenaufkommen hat gereicht, um meine 2. Schwägerin zu holen. Und jetzt haben wir zumindest Zusagen für die Miete bis August, weil ich eigentlich dachte, mit der Flüchtlingsanerkennung oder der Eigenschaften, dass wir dann auch den Zugang zum Sozialsystem haben, das sieht bisher noch nicht so gut aus. Also ich bin auch dabei, das juristisch zu klären, aber das braucht halt ein bisschen langen Atem. Und sicher sind sozusagen noch einige Spenden bis August und danach muss ich eben wieder weitersehen, wie es weitergeht. Es geht um die Miete für Wohnraum, Nebenkosten. Und dann ab August geht es dann auch um Hortbeiträge und das muss sozusagen dann neu aufgerollt werden. Also manche Spender haben eben Zusagen von einem halben Jahr, von einem Jahr gemacht, aber das hört eben jetzt auch demnächst auf, also jetzt im Sommer. Und da muss ich dann nochmal eine neue Welle irgendwie in Gang bringen, die uns da hilft. Beziehungsweise, wenn es vorher juristisch geklärt ist, kann ich das ja auch dann, also ich gebe immer regelmäßige Updates an die Spenderin, einfach um zu sagen, wo ist der Stand der Dinge. Und ich hoffe, dass es sich noch vor Sommer nächsten Jahres zu unseren Gunsten erklärt.
Ja, verstehe. Ich habe auch gelesen in einem Artikel, dass du jetzt, du hast ja gesagt, ne, mit einer halben Stelle an der Uni arbeitest und das ist eine der Säulen des Einkommens des monatlichen für eure Familie, dass du einen Kredit aufgenommen hast, um das abzuwickeln, finanziell abwickeln zu können, das ganze Vorhaben. Erstaunlich, dass du überhaupt einen Kredit bekommen hast bei so einem geringen Einkommen, muss man ja auch mal sagen. Ist nicht so easy eigentlich.
Ja, also es ist sogar eine 65% oder 70% Stelle, die ich habe. Und der Bank ist erstmal nur wichtig, dass man ein geregeltes Einkommen hat. Und natürlich habe ich ja eigentlich relativ schlechte Konditionen, die halt noch bis 2018 darstellen und gelten. Ja.
Okay, also Einsatz mit allen Kräften, die so ein Mensch hier haben kann, für ein sicheres Zuhause, für die Familie, die in Syrien gelebt hat und jetzt in Teilen die ihr nach Halle geholt habt. Dann mal Hand aufs Herz, die Leute, die das jetzt hören und sagen, okay, ich habe, keine Ahnung, 10 Euro im Monat übrig, 100 Euro im Monat übrig. Wie kommt es zu dir? Wie erreicht man sozusagen euch mit der Unterstützung?
Ja, das ist eine gute Frage jetzt. Also die Hörer und Hörerinnen von Radio Korax könnten sich eventuell an Radio Korax wenden. Und
zur Vermittlung.
Zur Vermittlung. Oder ich könnte jetzt auch, aber da weiß ich nicht, was das dann für einen Zulauf bringt in meinem Postfach, meine E-Mail-Adresse nennen und dass dann darüber sozusagen ein Kontakt hergestellt wird. Da bin ich ein bisschen unerfahren im Bereich große Öffentlichkeit erreichen. Ja. Also vielleicht ist der beste Weg, wenn Leute wirklich sich beteiligen möchten, helfen möchten, sich bei Radio Korax zu melden und dass das dann darüber weitervermittelt wird.
Okay, dann biete ich genau das an dieser Stelle an. Also sozusagen zur Kontaktaufnahme und zur Unterstützung der Familie von Ron Müller wäre die Gelegenheit an info@radiokorax.de zu schreiben oder im Zweifel auch unter 0345 4700 745 anzurufen, um diesen Kontakt herzustellen und die Spenden für die Familie Müller zugänglich zu machen. Jetzt ist das eine. Du hast sozusagen neben diesem, ich nenne das jetzt mal privates Engagement, was ja was ganz anderes ist als irgendwie so ein kleines privates Engagement. Aber du bist auch aktiv in einem Verein, der sich wiederum darum kümmert, dass Leute, die hier ankommen, irgendeinen Zugang zur Gesellschaft bekommen. Was macht ihr in dem Verein?
Also da muss man jetzt ein bisschen unterscheiden. Also im Grunde genommen, ich habe ja seit 2011, bin ich mit der Problematik vertraut und habe einen Teil meiner Familie schon 2013 nach Deutschland geholt und dann standen wir eben hier in Halle dann vor vielfältigen Problemen. Das erste Problem war das der Verständigung auf Behörden, weil eben Deutschland oder die deutschen Behörden hier, ja, die können sich halt auf den Grundsatz berufen, Amtssprache ist Deutsch, das stimmt auch. Allerdings gibt es da auch europäisches Recht, das da sagt, dass niemand aufgrund seiner Sprache diskriminiert werden darf. Und das ist sozusagen dieser Streit gewesen. Und da habe ich mich dann an die Stadt Halle direkt gewandt, an die Integrationsbeauftragte und habe gesagt, dass es so nicht funktionieren kann, weil die Leute können nichts dafür, dass sie aus dem Krieg herausgerissen wurden und jetzt nicht schon ein A1 im Heimatland machen konnten, um sich hier auf Behörden zu verständigen. Und dann konnten wir jetzt im Grunde genommen in Zusammenarbeit mit der Stadt Halle und dem, und da kommt es jetzt zu dem Verein, dem Verband der Migrantenorganisationen, den ich mit aktiv bin, eine Art ein Sprachbegleiterpool, also niedrigschwellige Übersetzung ins Leben rufen, die eben Menschen auf Ämtern und Behörden vorrangig Jobcenter begleiten. Jetzt wird das auch ausgeweitet aufs Jugendamt. Das ist ein Projekt, was im Entstehen ist. Und mein Anspruch war eben, also wenn sich sozusagen die Behörden als Servicedienstleister verstehen und die Menschen, die dorthin kommen, als Kunden behandeln, dann müssen sie als Dienstleistung auch die Sprache zur Verfügung stellen, das eben auch dann honorieren an die jeweiligen Sprachbegleiter oder Sprachmittler. Und das hat eben mit dem Jobcenter Halle relativ gut geklappt, aber es gibt halt noch viele Fehlstellen, wie zum Beispiel der erste Anlaufpunkt, die Ausländerbehörde. Und das führt dann eben zu, ja, eigentlich unschönen Situationen, dass eben Menschen, die mehreren Sprachen mächtig sind, vor der Ausländerbehörde ihre Dienste anbieten, aber eben für auch relativ hohe Kosten, die dann eben dem, ja, den Migranten, Migrantinnen, Geflüchteten, die müssen das halt tragen. Und diesen Missstand, den wollten wir dadurch beheben. Das sozusagen über den Verband der Migrantenorganisation. Aber meine eigene Initiative, das ist die Arabische Oase. Das machen wir schon seit 2010 und sind eben mit der Arabischen Oase in allen möglichen Bereichen aktiv, um den Menschen das Ankommen hier zu erleichtern.
Da reden wir über eine Schnittstelle in der Gesellschaft, die eine durchaus ärgerliche sein kann, nämlich die Frage, warum solche essentiellen Momente, die für das Leben wichtig sind, für die Organisation von Leben, eben von Leuten, die hierher kommen und nicht deutschsprachig sind oder auch nicht ausreichend Deutsch können, um sich verständlich zu machen, um auch ein Verständnis zu schaffen für ihre Situation, was ja vielleicht auch notwendig wäre in so einem Amt, dass es eben nicht nur ein Abarbeiten von Fall X ist, sondern dass man individuell abchecken kann, was ist denn das für ein Mensch, der vor einem sitzt. Bei fehlender Sprache dann Leute einspringen, die sagen, wir machen das jetzt einfach, es ist nötig. Und dann die Frage steht, okay, und diese Leistung, die da vorhanden ist und die auch angenommen wird und angeboten wird, die findet irgendwie im Ehrenamt statt. Jetzt hast du schon gesagt, wenn man es ernst nimmt, was die Behörden sind und sich als Servicestellen definieren, dann muss man ihnen diesen Service oder diese Fähigkeit eigentlich auch abverlangen können. Wie ist denn die Resonanz auf so eine Kritik an dieser Behördenfehlstelle, nämlich die Ignoranz gegenüber Sprache?
Naja, es kommt halt drauf an, liegt wahrscheinlich auch in der Natur von Ausländerbehörden begründet. Die sind halt exekutive Organe einer restriktiven Ausländerpolitik. Die bleiben eben weiter dabei, dass Deutsch die Amtssprache ist und Leute, die etwas wollen, dort eben auf Deutsch vorsprechen müssen. Ich denke, das ist aber etwas, was sich langsam wandelt. Deutschland hat die letzten 20 Jahre verschlafen und ist spätestens 2015 ein bisschen wachgerüttelt worden. Und das ist meine Hoffnung, dass jetzt Programme aufgefahren werden, die eben genau diese Fehlstellen jetzt angehen werden. Man sieht das zum Beispiel bei Kindergeld, wenn man, also das ist von der Arbeitsagentur, Familienkasse eine Leistung, dort gibt es jetzt mehrsprachige Formulare, das war vor ein paar Jahren noch undenkbar. Das, denke ich, wird alles kommen, dass die Mehrsprachigkeit in den Behörden gegeben sein wird. Sicherlich wird die Amtssprache Deutsch bleiben, aber dass eben so die ersten Härten, mit denen Menschen konfrontiert werden, nämlich ein Formular auszufüllen, sei es den Antrag auf einen Aufenthaltstitel oder dann später im Jobcenter den SGB-II-Antrag, dass das in den jeweiligen Zielsprachen vorhanden sein wird. Aber das ist etwas, wo wir gerade am Anfang sind. Und bisher wird sich halt sehr viel auf Ehrenamt verlassen. Also wenn man sich so Statistiken anschaut, dass der Großteil von Ehrenamt geht in die Sprachdienstleistung, Übersetzungsleistung. Und wie gesagt, wenn sich Staat als Dienstleister versteht, dann ist das eine Aufgabe, die zumindest, also man muss ja nicht unbedingt jemanden in der Behörde vorrätig haben, das wäre der Idealfall, aber dass eben die Menschen, die ihre Zeit aufwenden, dass die auch nicht, müssen denn kein Dolmetschergehalt bekommen, aber zumindest eine Aufwandsentschädigung. Aber das klappt eben für Halle mit dem Jobcenter ganz gut und ist auch eigentlich ein Modellprojekt, was, denke ich mal, weiter wandern wird in Deutschland.